Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Verloren im australischen Outback. Eine absolute Horrorvorstellung.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Der Horror ist für die 26-jährige Deutsche Carolina W. zur Realität geworden. Sie hat sich in der Wildnis verirrt und dann hat auch noch ihre Van plötzlich eine Panne gehabt. Daraufhin hat sie sich aus Panik zu Fuß auf den Weg gemacht, in der Hoffnung, Hilfe zu finden. 12 Tage lang hat sie dann aus irgendwelchen Gunten getrunken und in der Nacht in Höhlenschutz gesucht, bis sie per Zufall von einer Bäuerin entdeckt worden ist, 24 Kilometer von ihrem Fahrzeug weg. In Australien reden viele von einem Wunder. Wir stellen die Frage, was ist entscheidend, um so eine Odyssee quer durch die Wildnis zu überleben? Was sind die wichtigsten Faktoren in so einer Situation? Und wie fest kann sich jeder Einzelne auf so eine Situation vorbereiten? Mein Name ist Sabine Steiger und darüber rede ich heute mit Marc Baumann. Er bietet mit seiner Firma Plan B seit über 20 Jahren Überlebenstrainings an. Herr Baumann, herzlich willkommen im Durchblick.
Willkommen zurück, danke.
Herr Baumann, verirrt und wegen der Dehydrierung auch ein bisschen verwirrt, zu Fuß unterwegs im Outback. Was ist Ihnen so durch den Kopf gegangen, wo Sie die Geschichte gehört haben? Kann man wirklich von einem Wunder reden?
Mit 12 Tagen. Sie hat das Fahrzeug verlassen. Hat eigentlich praktisch, als ich den Artikel durchgelesen habe, sagt es aus, dass sie nicht viel mitgenommen hat. Ja, sie ist zäh. Sie ist zäh, aber sie ist machbar. Es hat auch schon ähnliche Beispiele gegeben in den italienischen Alpen, wo eine ja über 7 Tage in den Spalten eingeklemmt war und auch überlebt hat, einfach weil er Zugang gehabt hat zu Wasser. Also ja, aus meiner Sicht ein Wunder, aber ich muss schon Respekt aussprechen, die hat Überlebenswillen. Das ist sehr, sehr entscheidend.
Die Frau ist offenbar zuerst nur eine Nacht bei ihrem Fahrzeug geblieben. Und dann hat sie entschieden, offenbar in Panik, weil sie sich auch den Kopf angeschlagen hat. Also es hat vorher einen Unfall gegeben mit dem Van, offenbar noch. Hat sie sich entschieden, zu Fuß weiterzugehen. Ist das die richtige Entscheidung in so einer Situation?
Da muss ich wirklich ehrlich sagen, ich bin nicht dabei gewesen. Ich konnte mit ihr noch nicht reden. Ich werde das sicher sehr gerne mal nachholen, wenn sie das auch möchte. Es ist immer so die Entscheidungsgrundlage vom Risiko. Was habe ich für eine Gefahr, wenn ich das Fahrzeug verlasse? Was sind Gefahren, die ich habe, wenn ich da bleibe? Wo ist meine Verwundbarkeit, wenn ich das Fahrzeug verlasse? Welche Ressourcen nehme ich mit? Welche Ressourcen habe ich da? Und sie hat sich entschieden, das Fahrzeug in dem Fall zu verlassen. Ich hätte auf jeden Fall aus meiner Sicht versucht, dass ich einfach mal noch 2 Tage beim Fahrzeug bleiben würde. Einfach Grund, weil so, wie sie ja, wenn ich das Fahrzeug gesehen habe von außen, recht gut ausgerüstet war, mit Ressourcen wie auch Wasser. Und sie hat eigentlich alles dabei gehabt.
Also ist das so eine Richtlinie, dass man sagt, 48 Stunden, wenn man so ein Fahrzeug dabei hat, wo alles dabei ist, es bietet ja auch einen Schutz, gerade in so einer Wildnis, dass man sagt, hey, 48 Stunden, die Wahrscheinlichkeit und die Chance, dass man gefunden wird, am grössten ist.
Ja, ich denke schon, dass sie auch Leute wird informiert haben, wo sie hinfährt. Und darum sind schon die Suchaktionen eigentlich auch, hat relativ dann doch mal noch stattgefunden. Es gibt so verschiedene Ablaufschemas, aber die muss man trainieren, dass man die auch bewusst kann umsetzen und Führer holen. Und eins, wo ich einfach kann sagen, nur schon in der Vorbereitung, das ist einerseits einmal die Risikoanalyse zu machen, wie lange bin ich weg, was besteht alles für Gefahren, wo bin ich verwundbar, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung. Dann in der Situation Ihnen selber kann man eigentlich den Plan, den PLAN, versuchen umzusetzen. Der ist relativ wichtig. Das P steht für Prioritäten setzen und Protection. Das heisst, ja, mein Schutz steht immer zuoberst. Und den Schutz kann ich auch durch meine Kleidung, durch mein Fahrzeug relativ einfach dann einmal eine Basis schaffen für das. Dann die Location und Localization, also wo bin ich? Das heisst, es ist schon gut, wenn man wieder mal Papierkarten mitnehmen würde. Sich auch Menschen, die man vorne getroffen hat, darüber informiert, in welche Richtung man fährt, dass man auch lokalisiert werden kann. Und Location, ja, was hat sie dort in ihrem Umfeld? Wo steht sie? Was ist passiert, dass sie sich darüber Gedanken macht? Und das Lokalisieren ist relativ wichtig. Also sie hat dann mit dem Fahrzeug, das erkennt man gut, auch beim Luftbild, wo ich gesehen habe, dass das ein Fahrzeug ist. Das heisst, dort wäre sie sehr gut erkennbar gewesen. Dann das A steht für Acquisition. Das ist dann wirklich die Ressource, die ich zur Verfügung habe. Und wie lange habe ich die Ressource? Und wenn man so, kann man vorstellen, wenn man ins Outback geht, dann macht man sich schon die ein oder andere Gedanken. Und das Fahrzeug ist eigentlich ein Rucksack, den ich nicht selber tragen muss. Das ist relativ praktisch. Auch wenn sie das Fahrzeug verlässt, können sie mit dem Plan weiterarbeiten und fortlaufend auch immer wieder Acquisition betreiben. Das hat sie gemacht mit Wasser aus der Gunte. Da ist einfach die Frage wegen Infektionen und wegen der Dehydrierung. Dann haben wir die Navigation. Da geht es eigentlich darum, auch die Entscheidungsgrundlage. Wer bin ich, wo bin ich, wie geht es mir jetzt, wohin will ich, wie lange bin ich überlebensfähig, in welche Richtung gang ich. Es wäre schon gut gewesen, wenn sie allenfalls, ich habe es nicht gesehen aus dem Artikel, aus in die Richtung zurückgelaufen wäre, wenn sie das Fahrzeug verlässt, wo sie hergekommen ist. Das ist so ein Anwendungsschema, das man brauchen kann. Auch innerhalb der Ausbildung gibt es so ein bisschen einen roten Faden, wo man aber muss trainieren und einmal bewusst eins nach dem anderen abarbeiten.
Okay, also jetzt, und sie haben gesagt, sie sind nicht dabei gewesen, aber gleich jetzt, so wie sich die Situation präsentiert hat, also was sie gemacht hat, ein paar Sachen haben sie schon gesagt, aber was hat sie in dem Sinn alles falsch gemacht?
Das ist der Faktor Mensch. Sie hat sich vorbereitet, sicher auch mit dieser Reise. Sie hat zuhause sicher ganz viele Menschen darüber informiert. Wahrscheinlich wird sie auch immer wieder etwas gepostet haben auf Instagram oder Facebook. Und schlussendlich denke ich, dass auch wenn ihr Fahrzeug fahrunfähig ist, dann kann das einfach, und sich noch verletzt hat, dann kann das einfach Reaktionen bei Menschen auslösen. Was wir immer wieder merken, auch innerhalb von unseren Simulationen, die nur 24 Stunden gehen, was es da für Handlungen gibt von Personen, die man gar nicht denkt, aber das geht sehr schnell. Und ich denke, es ist einfach ein Teil von der menschlichen Psyche und Panik. Auch eine Angst, wo sie zu dem Entscheid gebracht hat, um das Fahrzeug zu verlassen und dann halt, nachher durchgekommen ist.
Also sie hat auch gesagt, im Nachhinein, sie hat sich dort den Kopf angeschlagen und ist dann nachher in Panik, relativ unkontrolliert, ist sie einfach dann zu Fuß losgegangen. Wenn das jetzt nicht gewesen wäre, gibt es so eine Checklist, wo man weiss, eben die 48 Stunden mal dort bleiben und dann schauen und in die Richtung zurückgehen. Gehört das zu der Vorbereitung, so wie man sonst müsste kontrolliert handeln in so einer Situation?
Ich habe so ein SOS Lost Modul, so für den Werbebanner. Das ist auch für uns das Wortspiel, ist so ein Überlebensprozess in Notsituationen. Und ich merke immer wieder, wenn man nicht bereit ist, sich auf so etwas mal einzulassen, auch das wirklich sich mal ausbilden zu lassen und sich mit dem auseinandersetzen, dann nützt die Checkliste eigentlich gar nichts, weil man tut ja innerhalb vom Training, also ich mache es so, das ist auch ein Teil von meiner Didaktik, dass ich den Leuten, also den Teilnehmern sehr schnell die Verantwortung zurückgebe. Und auch will, dass sie selber denken. Und ihr Fahrzeug und das, was sie gehabt hat, war eigentlich ihre Checkliste gewesen. Und auch die Information. Das heisst, sie hat schon wirklich sollen die Ruhe bewahren, kommt ja immer wieder. Und die Ruhe bewahren, das ist genau das, was wir Menschen in so Situationen, wenn wir gerade alleine sind, nicht können. Das heisst, auch das muss ausgebildet werden und muss vor der Abreise wirklich trainiert werden, bewusst. Alles, was ich in so Situationen kann bewusst steuern kann, das ist mein Atem. Das heisst, das ist wirklich, das ist jetzt nicht einfach so aus der Welt gegriffen, sondern auch wenn ich mich aufrege oder so, dann einfach mal kurz tief ein- und ausschnaufen und dann wird man schon klarer. Und nur schon der Stopp zu dem Atem an, der ist Gold wert. Also mit dem holt man einfach wirklich, kann man alles rausholen. Das ist ja das, was ich gemerkt habe. Bei vielen Teilnehmern, in vielen Formaten, die wir da machen, wir sagen, hey, tu mal schnell ein- und ausschnaufen, sitz an, trink einen Schluck Wasser. Das ist so der Stopp, wo man drin hat. Stoppen und denken und sich stabilisieren. Sehr spannend. Wenn es die Leute verstanden haben, dann funktioniert es auch. Und wir haben auch bei Trainings, wo wir Notfallsituationen haben, also Erste-Hilfe-Situationen, wo wir Szenarios machen, dann sind die Helfer in der ersten Phase, rennen voll dran an und wissen gar nicht, was sie überhaupt machen. Und nachher, während der Ausbildung, ist plötzlich, gilt es, hey, anschauen, durchschnaufen, ich nehme meine Ressourcen mit und dann läuft das richtig schnell, dann wird es richtig effizient. Aber man muss wirklich so, das ist echt der Schlüssel von allem, die Leute so weit bringen, dass sie es verstehen, hey, ich muss stoppen, durchschnaufen, Wasser trinken und mir die paar Minuten Zeit nehmen, weil ich hole es nachher wieder auf. Ich baue die Ausbildung so auf, dass sie schon von Anfang an von der Ausbildung gehen wir die Prozesse durch, dass sie das schon mal durchgemacht haben. Und dann, wenn sie in die Simulation reingehen, über die Nacht, wo sie 6 bis 8 Stunden alleine draussen sind und sich orientieren und durchschlagen müssen, dann ist es auch spannend, die, die die Prozesse schon mal durchgemacht haben und sich auch daran halten, denen geht es relativ gut. Also die merken auch, hey, ich bin ja wirklich belastbar, ich bin zäh. Und dann liegt es eigentlich an mir und an meiner Handlung und was ich für Fähigkeiten habe und was ich bereit bin, nicht Angst zu haben, sondern einen Schritt nach dem anderen machen.
Mhm. In diesem Zusammenhang redet man ja immer von der sogenannten Resilienz und auch jetzt mit der Carolina W. Schimmer, wir können lesen, sie ist offenbar sehr stark, sehr resilient auch und hat jetzt das können umsetzen in dieser Extremsituation. Ja. Wie kann man so etwas, kann man Resilienz trainieren?
Es ist eigentlich, es ist wirklich trainierbar. Was es einfach ist, dass ich ein gutes Zitat dazu. Alle wollen sein, niemand will werden. Das ist das. Ja, und wenn ich auch, ist wirklich so, das ist Arbeit dahinter. Ich muss mich mit meinem Körper auseinandersetzen, also ich körperlich gesund bleiben, das ist Arbeit dahinter. Dann muss ich bereit sein, Fähigkeiten zu lernen. Und ich muss auch bereit sein, meine Komfortzone zu erweitern. Das heisst, auch mal Sachen zu machen, wo ich nicht lässig finde. Wie zum Beispiel, kann man machen. Ja, morgen geht aufstehen, gehen mal unter die kalte Dusche. Dann muss ich mich schon mal mental überwinden. Es gibt ganz viele Wege für die Resilienz. Aber als ich den Artikel für ihr durchgelesen habe, muss ich schon sagen, Hut ab. Also, die hat sich schon auch im Vorfeld, glaube ich, auch auf die Reise gefreut, sich darauf vorbereitet. Wahrscheinlich haben die einen oder anderen Kurs gemacht. Aber es ist trainierbar, ja. Muss einfach an sich selber schaffen, dann geht's. Muss bereit sein. Es gibt keine Abkürzung für Resilienz. Man muss irgendwo anfangen und sich halt einfach darauf einlassen, auf das Notwendige. Dann schafft
man
das.
Und wenn man es noch nie erlebt hat, also es ist ja nicht nur wichtig in so Extremsituationen, es könnte ja auch da in der Schweiz etwas vorfallen. Wie macht man das? Was sind so die wichtigsten Faktoren, die wichtigsten Tipps, was ich würde sagen, um die Resilienz zu stärken?
Das ist wirklich einfach die körperliche Gesundheit für die Resilienz. Körperlich gesunder Geist, gesunder Körper. Man muss schauen, dass man dort im Gleichgewicht bleibt, sich auch Zeit nimmt für das, sich auch mal Pause gönnt, aber sich auch auf gewisse Sachen einlässt, die man jetzt vielleicht halt nicht will. Und dann geht das sehr gut. Es gibt ja auch die Aussage, die kann ich wirklich bestätigen. Man hat ganz viele Probleme im Leben und wenn man krank wird, hat man nur noch eins. Und das ist draussen auch so. Also wenn ich fähig bin, bevor ich abreise, zum Zahnarzt gehen, einen ärztlichen Untersuch machen, schauen, dass ich mich schon vorgängig gesund ernähre, beweglich bleibe, Krafttraining machen und körperlich aktiv bin, dann kennt mein Körper die Belastungen schon. Und das sind wirklich auch die mich durchheben. Das ist einfach die Erkenntnis über die Jahre, auch von Einsatzkräften, wo ich muss sagen, ja, bleibt gesund und das ist es.
Bleiben gesund auch in so einer Situation. Was ist dann in so einer Situation, wenn man mitten drin ist, dort, was ist dann das Entscheidende? Also, wie mache ich, dass ich nicht dehydriere? Also, wo finde ich das Wasser? Was muss ich mir überlegen, wo ich schlafe? Was sind da so die wichtigsten Parameter?
Zuerst mal erst denken, dann handeln. Dann wirklich sich orientieren, einen Überblick verschaffen. Da ist auch die Wetterkunde. Dann Schutz sichern. Das ist das, was dazugehört. Dann sicher ein Lager vorbereiten, ein Feuer machen, sich isolieren. Ein Feuer kann auch helfen, dass man gefunden wird. Dann Ordnung schaffen. Dann habe ich mal Zeit, dann habe ich meine Basis mal, auch meine körperliche Isolation. Auch zum Wasserhaushalt. Den muss ich, bevor er reist, muss ich meinen Wasserhaushalt berechnen. Ich weiss nicht, im durchschnittlichen Tag brauche ich 2,8 Liter. Wenn ich jetzt aber noch 20 Minuten Sport mache, bin ich schon bei 3,2 Liter. Wenn ich noch Gebirge gehe und über 20 Grad ist, ja, dann bin ich gleich mal bei 4,2 Liter. Und das sind so Basiswerte, die man muss wissen innerhalb von der Vorbereitung. In der Situation selber gibt es für mich ganz klare Priorität. Das ist einfach schauen, dass ich geschützt bin. Auch von Witterungs- Umständen, wie auch, und dann geht es zum Wasser. Also alle Teilnehmer von mir, ich selber, ich konnte in Schweden eine Ausbildung machen, ist 3 Wochen gegangen. Ich habe es gemerkt, als ich mal die Hydrierung vernachlässigt habe. Also es ist wirklich eine Fähigkeit, wo man sollte trainieren, Wasser finden, Wasser beurteilen, Wasser zubereiten, dass man wirklich den Zugang hat zu Wasser. Und dann geht es eigentlich sehr, sehr lang, sehr gut. Ich habe auch schon in Ausbildungen 13 Kilo abgenommen. Aber ich habe immer Zugang zu Wasser gehabt und habe mir geschaut, dass ich den Zugang zu Wasser habe. Und von dem her habe ich das auch gut überlebt. Wir haben auch Teilnehmer-Tests gemacht, wo Teilnehmer einfach mal über Stunden kein Wasser bekommen haben. Und die haben wir innerhalb nach den ersten 30 Minuten haben schon die ersten Fehler angefangen im Gelände. Selbstverletzungen, man ist mit dem Fuß abknickt und so weiter. Und das ist das. Also, dann hat man noch signalisieren, wo man braucht. Und dann halt einfach den ganzen Prozess nochmal durchdenken, wo ich bin. Wichtig ist, ich muss mir auch Aufgaben geben. Aufgaben geben, dass ich nicht einfach mal, auch Pause ist eine Aufgabe. Aber zuerst muss ich mir Aufgaben geben, dass ich bereit bin, dass ich etwas zu tun habe. Weil sonst gibt es eben die Panikreaktionen. Das heisst, Wasser, Schutz und sich Aufgaben geben. Und dann sind so die Sachen, wo ich sagen kann, dann kommt es gut.
Vielleicht noch etwas zur Vorbereitung. Zwar jetzt nicht der innerliche Antrieb, sondern mehr so ein bisschen die äußeren Voraussetzungen. Man hätte jetzt ja immer können lesen können, ja, die Frau, die hat ja nicht einmal ein Satellitentelefon dabei gehabt, im australischen Outback, ganz allein unterwegs. Das ist etwas, was sehr zentral ist. Wie sehen Sie das?
Ja, ich sehe das auch sehr, sehr zentral. Wir haben bei allen Übungen, alles was Notfall betrifft, auch wenn man nur in einer Gruppe zusammenarbeitet, wenn man alleine ist, Kommunikation ist der Schlüssel. Das kann man vorbereiten, indem man eben mit Locals redet und sagt, hey, wohin das ich gegangen? Mit denen auch die Nummern austauscht. Aber auch zuhause sollte man sich regelmässig melden, auch bei den Locals regelmässig zurückmelden. Kommunikation ist schon der Schlüssel. Und dann, gerade wenn man so alleine draussen ist, also so eben, die hat kein Funkgerät, kein Satellitentelefon dabei gehabt, das würde ich jetzt schon sagen, das ist wirklich, wenn man es von außen sieht, das ist wirklich ein Fehler. Also da hätte sie sich besser sollen darauf vorbereiten. Und halt das es gibt auch Garmin InReach Produkt, wo man eben genauso Notsignal und alles kann absetzen. Die Abos sind auch, kann man auch begrenzen auf eine gewisse Zeit, wo man draussen ist. Und da muss man sich halt auch mit dem auseinandersetzen. Also man hat heute alle Mittel von der Kommunikation für Notsituationen und so Gebiet. Und sie hat es anscheinend wollen wissen und nicht mitgenommen.
Wie ist so eine Situation, wenn man jetzt zweiter oder in einer Gruppe unterwegs ist und erlebt? Es gibt ja viele so Überlebensfilme, wo man dann irgendwie sieht, das Alpha-Tier sagt, wo es lang geht, oder es gibt einen Streit, oder zumindest, und die einen schließen sich dann dieser Gruppe an, die anderen. Wie ist das in der Realität? Die
Gruppendynamik ist sehr, sehr gefährlich. Man muss wirklich, dann muss man Aufträge verteilen. Jeder in der Gruppe hat einen Auftrag. Das kommt jetzt sehr, sehr hart aus dem militärischen Kontext aus, aber das ist das Einzige, was funktioniert. Dann kommt jeder seinen Auftrag über. Jeder trägt etwas bei zu der Gruppe. Weil sonst geht es sehr, sehr schnell in die Hose. Was ich auch gemerkt habe, dass die angehende Alpha-Tierli zum Teil nicht wirklich Alpha sind, sie führen nicht. Die sagen einfach etwas und dann machen sie allein ihr Ding.
Aber in so einer Situation, wer gibt dann den Befehl und verteilt eben die Aufgabe?
Wenn eine Person es gut geht, dann muss ja ganz klar sein, dass man halt allenfalls auch die Checkliste hat und dann geht man halt diesen Auftrag nach und schaut, was jeder dazu beitragen kann innerhalb der Gruppe. Und da muss man sich auch darauf einlassen. Wenn ich jetzt, ich bin jetzt der Ausbilder, sage ich mal, oder alle verlassen sich auf mich, oder? Weil sie mich immer vor ihnen sehen, auch in den Ausbildungen. Da haben wir Notsituationen, bin ich verletzt. Das haben wir alles auch schon gespielt. Und dann denkt ja, der Markt ist weg. Was machen wir jetzt? Ja, denkt doch einfach selber. Wir haben alles da. Ich könnte das selber. Dann übernimmt halt eine andere die Führung. Ganz wichtig ist, es braucht einen, der wirklich die Führung übernimmt. Im Kollektiv tut man sich auch, man nimmt eine Aufgabe. Ich sage, ja, ich übernehme die Orientierung. Das kann ich. Ah, ja, gut. Und du gehst das Wasser holen. Gut. Und einer schaut mal, welche Ressourcen, die wir noch haben. So bringt man relativ viel Ruhe in eine Gruppe rein, gerade in Notsituationen.
Danke, Herr Baumann, für das interessante Gespräch.
Gerne.
Tja, sind ihr auch mal schon in so einer Situation gewesen? Und was habt ihr gemacht? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Und zum Schluss habe ich euch noch, wie immer, einen Random Fact vom Reto Scherer.
Hunde sind die ersten Tiere, die von den Menschen domestiziert worden sind, also von der Wildheit in einen Zustand von der Zucht gebracht worden sind. Das ist ungefähr vor 15.000 bis 30.000 Jahren.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.